Wir sind ja immer noch unterwegs, Vers für Vers durchs Markus-Evangelium. Und ich habe mich gefragt, wer um alles in der Welt hat das so eingerichtet, dass ich heute über diesen Text predigen muss? Seit 14 Tagen drücke ich mich davor, weil es geht um Himmel und Hölle. Ja, das ist so ein Thema. Da traut man sich jetzt, ich predige lieber über Erweckung und ja, dass der Heilige Geist kommt und uns erfüllt. Aber wenn das Thema Hölle genannt wird, das ist ja fast schon, naja. Aber ich will das vielleicht einläuten mit einer einfachen Geschichte, die mich in den 70er Jahren sehr bewegt hat. Mir fiel ein Buch in die Hände, da stand drauf, die glücklichsten Menschen der Erde. Wer hat das Buch mal gelesen? Einige kennen das, ja. Timus Schikarian, die Geschichte der vollen Evangeliumsgeschäftsleuten. Und er fängt an mit seiner Biografie oder der Biografie seiner Familie. Sie sind ja Armenier und sie waren so etwa 10 Jahre, bevor der Genozid von den Türken an den Armeniern verübt wurde, gab es einen jungen Mann, der kriegte ein prophetisches Wort, das in etwa so in meine Erinnerung hängen geblieben ist. Es wird eine Krise kommen, es wird eine Bedrückung kommen und wenn ihr die kommen seht, dann flieht aus dem Land, aber flieht nach Osten und nicht nach Westen. Und ihr werdet wissen, wann die Zeit in Erfüllung geht, bis dahin wird diese Schriftrolle oder dieses Papier beiseite gelegt. Und dann Jahre später kam die Zeit, wo gesagt wird, jetzt ist die Zeit, dass die Prophetie in Erfüllung geht. Und die Menschen haben das gelesen, die Frommen, und haben gesagt, im Westen ist die USA, das ist besser, wir gehen in Richtung Westen. Und alle, die in Richtung Westen geflohen sind, die wurden von den Türken in Empfang genommen, in die Wüste geschickt und sind umgekommen. Und die, die geglaubt haben, dass es wirklich echt ist, die sind über den Osten gegangen, über Russland, was nicht logisch war. Und unter anderem war es die Familie von Timus Schikarian. Und sie wurden bewahrt. Und so ist es manchmal mit Worten, die sehr ernst sind. Ich glaube, man muss sie genauso hören wie die gute Nachricht. Und das Eingebettete, wo ich heute drüber mehr lehrmäßig vielleicht sprechen werde, ist eingebettet eben in diese Geschichten, wo die Jünger als erstes mal drüber diskutieren, wer ist der Größte, und Jesus stutzt sie dann zusammen und sagt, also guckt mal dieses Kind an, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder. Dann kam Befreiungsdienst dazwischen. Jesus kam gerade vom Berg der Verklärung mit seinen beiden Jüngern und dann hat er da die Jahreslosung niederschreiben lassen, weil die Jünger haben es nicht geschafft, den Dämon auszutreiben. Könnt ihr ja alles nochmal nachlesen, ist ganz wichtig. Und mittendrin packt Jesus nochmal seine zweite Leidensankündigung, die im Markus-Evangelium beschrieben ist und sagt, ich muss leiden, ich sage es mit meinen Worten, für eure Erlösung. Ja, und dann kommt so langsam dieser Text. Deswegen die Anmerkung, die Leidensankündigung, die ist ganz wichtig, damit wir diesen Text gleich richtig verstehen. Weil Jesus erklärt, warum dieses Leiden von ihm so wichtig ist. Und dass nur dieses Leiden letzten Endes von der Hölle befreien kann, mit absoluter Sicherheit. Und das ist auch ganz wichtig, weil wenn jemand für eine Aussage auch bereit ist zu leiden, dann muss ich auf diese Aussagen mal besonders drauf Acht haben, dass er weiß, worüber er redet. Er sagt also nicht, gib Acht, dass du nicht mit geschlossenen Augen über die Kreuzung gehst und ich habe da nichts davon, ja, ob du dann plattgefahren wirst oder nicht, schade für dich. Der Herr hat's gegeben, der hat's genommen, ja. Der Text, den ich also heute häppchenweise mit uns lesen möchte und wenig kommentieren möchte, der ist überschrieben mit Warnung vor Verführung. Ich möchte ihn eher überschreiben mit der Ermutigung zum Leben. Lass uns mal anfangen, nicht? Markus 9, Übrigens, jeder Hauskreis, der demnächst über diesen Text noch weiter nachsinnen wird, der wird in viele Diskussionen kommen, die ich nicht komplett beantworten kann. Aber es ist richtig spannend. Es fängt damit an, dass in Vers 41 bis 50 Folgendes steht. Das ist also der erste Teil, den ich so mit kurz kommentieren will. Wer euch aber einen Becher Wasser zu trinken gibt in meinem Namen, weil ihr Christus angehört, wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn nicht verlieren. Das ist doch erstmal, da predige ich gerne drüber. Wem er das Wasser reichen kann, nicht? Und dann geht es aber weiter und dann wird es schon kritisch und im Mittelalter oft missbraucht. Und wer einen dieser Kleinen, die an mich glauben, zum Bösen verführt, für den wäre es besser, dass ihm ein Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen werde. Wow. Ist das jetzt ein Wort für die Kinderstunde gegen Kindesmissbrauch? Ja, ich denke, das kann man mit auslegen. Aber ich denke, es geht auch uns was an, wir, die wir doch im Glauben oft so Kinder sind. Wie schnell können wir durch komische Lehre missbraucht werden? Ich meine das jetzt nicht, ob die Frauen alle ein Kopftuch tragen sollten oder nicht. Ich meine, das sind ja Kinderlitzchen. Aber ich denke dann an manche Sekten, die momentan sich hier in Berlin breit machen, die aus der Familie herauslösen, die Jugendliche mit Gehirnwäsche so in Gefangenschaft nehmen, dass sie nicht mehr wissen, was rechts und links ist. Wehe denen, die solche Dinge tun. Das hat was ganz Schlimmes als Folge. Zum Nachdenken für uns, ab wann missbrauchen wir jemanden auf der geistlichen Ebene? Indem wir das Wort Gottes als Waffe benutzen und nicht als Wegweisung auf dem Weg, wie wir unterwegs sind. Zum Nachdenken. Ich wollte ja eigentlich auf das unbequeme Dinge gehen, auf das Thema Hölle. Ich lese erstmal den Vers, der dann danach kommt. Wenn dich aber deine Hand verführt, sagt der Herr Jesus, der bereit ist zu leiden für mich, so hau sie ab. Es ist besser für dich, dass du verkrüppelt zum Leben eingehst, als dass du zwei Hände hast und fährst in die Hölle, in das Feuer, das nie verlöscht. In unserer Gesellschaft ist es absolut schwierig, über Teufel zu reden und über Hölle zu reden. Himmel geht irgendwie noch, wir sind alle kleine Sünderlein, war es immer so, wir kommen alle irgendwo wieder hin. Das geht relativ einfach. Aber über Hölle reden ist schon etwas Kritischeres. Nun könnte ich das jetzt ein bisschen auflösen. Hölle steht hier Gehenna. Das war ein Tal südwestlich von Jerusalem. In dem hatten die Vorfahren, bevor Israel das Land eingenommen hat, dem Gott Magog selbst Menschenopfer dargebracht. Und später wurde das als Müllhalde genutzt und man hat dann auch Verbrecher, die zu Tode gekommen waren, an dieser Stelle verbrannt. Deswegen war das so ein richtiger miefiger Ort, der war heiß, der war stinkig, das war absolut unmöglich. Das war die Gehenna, das können wir jetzt weiträumig auslegen, damit du da nicht reinkommst. Also das lasse ich mal, dieses Beispiel, sondern glaube, dass Hölle wirklich was ist, was in der Ewigkeit auf uns wartet, wenn ich nicht durch Jesus Christus gerettet bin. Gerettet für Zeit und für Ewigkeit. Jesus macht es absolut klar, wer nicht nach seinen Regeln, das heißt nach seiner Erlösung lebt, der kann mit der Hölle rechnen. Und ein Ort, wo es heiß ist, ein Ort, wo nicht nur die Entfernung von Gott da ist, die meisten Menschen hier in dieser Stadt, denen ist das vollkommen egal, ob ein Gott da ist oder nicht. Gott ist fern, ja oder nein, man kann auch da ohne gut leben. Ich glaube, dass die Hölle nicht sich dadurch nur auszeichnet, dass eine Gottesferne da ist, sondern dass wirklich das nackte Elend dort da ist und das ist nicht zeitlich begrenzt. das steht so in der Bibel. Und das kann ich nicht wegdiskutieren. Es gibt es an vielen Stellen. Im Neuen Testament 7-mal bei Matthäus, 7-mal bei Markus, einmal bei Lukas, einmal bei Johannes und dann einmal bei Jakobus. Die Offenbarung lasse ich jetzt mal außen vor. Und das Ganze, was hier beschrieben wird, das dient uns eigentlich dazu, uns zu sagen, Mann, freu dich eher auf den Himmel und arbeite da drauf zu. Ich habe immer noch so einen Traum, ich meine, je älter ich werde, umso mehr stirbt der langsam. Ich wollte immer mal den Berlin-Marathon mitmachen. Es gab auch mal Zeiten, wo ich es geschafft habe, mal 10 Kilometer zu laufen und ich war auch gar nicht so schlecht. Aber dann habe ich mir überlegt, was kostet das, damit ich den Marathon laufe? Das würde bedeuten, also ich müsste, wenn ich jetzt im September, glaube ich, ist der wieder, wenn ich den mitlaufen will, mal abgesehen davon, dass ich mich anmelden muss, einen Beitrag zahlen muss und so weiter, ich müsste jetzt langsam anfangen, meine Ernährung umzustellen. Ich müsste jetzt anfangen, so mit den ersten Lauftrainingssachen. Und jeder, der das mal gemacht hat, Silvester sich vorgenommen hat, jetzt laufe ich mal ein paar Meter, der hat nach den ersten 3 Kilometern gesagt, was tue ich mir eigentlich an, was bin ich so bescheuert? Marathon hin oder her, ich meine, es gibt andere, die sind da so, die schaffen das. Das sind die Ironmans und Womans. Die schaffen das. Aber ich bin so einer, ich frage mich dann, sag mal Paul, wie doof musst du eigentlich sein? Es steht nirgendwo in der Bibel, dass man sich selbst quälen muss. Selbst kasteien und das geht gar nicht. Aber ich weiß, wenn ich den wirklich laufen will, dann muss ich meine Ernährung umstellen, dann muss ich meinen Lebenswandel umstellen und dann muss ich auch bereit sein, mich zu quälen, bevor ich das Erfolgserlebnis habe und eine Plakette umgehängt kriege und darf dann einmal Erdinger alkoholfrei trinken. Kriege dann auch eine Banane nachher noch gratis. So verstehe ich diese Schrift hier. Der Herr Jesus sagt, wenn du wirklich hinkommen willst, dann gebe ich dir einen Tipp. Wenn du nicht in der Hölle landen willst, sondern willst in die Ewigkeit kommen, gebe ich dir einen Tipp. Achte drauf, was deine Hände machen. Das ist so eine Sache. Warum steht hier, was deine Hand macht, wenn die dich verführt? So hau sie ab. Hände sind ja sehr weit auszulegen. Du kannst Hände zum Segnen nehmen oder du kannst dir von mir ein paar schmieren lassen. Rechts, links. Ich bin auch in der Klasse groß geworden. Wir waren 64 Leutchen in der Schule. Nicht? Und da regierte dann auch noch der Rohrstock oder auch eine rechte Gerade vom Lehrer. Und wenn ich dann mit abgemalten Fingern nach Hause kam, Mutter fragte, was hast du gemacht? Dann habe ich gestanden, dann sagt sie, dann müsstest du eigentlich auf die andere Seite auch noch ein paar haben. Ich habe es überlebt. Nicht, dass ich das jetzt wieder einführen will, aber Jesus sagt hier, achte drauf, was du mit deiner Hand machst. Die Männer denken jetzt vielleicht an Selbstbefriedigung, nicht? Was macht man damit und so weiter. Man kann ganz viele Sachen eben durchdenken auf dieser Ebene. Aber was mir aufgefallen ist, die Hand steht eigentlich für unsere Taten. Und jetzt könnte ich ganz schnell Gesetzeswerke predigen. Was du alles tun solltest und was du besser lassen solltest. Natürlich sollst du mit deiner Hand bei Netto nicht irgendwas an der Kasse vorbeigehen lassen, ohne zu bezahlen. Aber ich habe gedacht, was viel wichtiger wäre, das ist die Frage, wohin hebst du deine Hand? Was betest du an mit deinen Händen? Das heißt nicht nur im Gottesdienst, wie hebe ich heilige Hände empor, sondern wenn meine Hand mich dazu verführt, dass ich einen ganz anderen Anbetungsfokus habe. Mein Auto, meine Karriere, mein Beruf, wenn ich dafür alles einsetze mit meinen Händen, um dahin zu kommen, dann bete ich was ganz anderes an. Und die Bibel sagt, dann ist besser, du lässt die Hand beiseite und gehst einarmig oben ein. Aber die betet mich wenigstens an. Merkt ihr? Hand und Anbetung, auf diese Ebene möchte ich das tun. Nicht so sehr, was wir tun und lassen im Einzelnen. Da könnten wir ganz viele Gesetzesdinge aufzählen, die will ich gar nicht aufzählen. Ich möchte in Richtung Anbetung. Wen bete ich an? Und wo mein Herz ist, sagt die Bibel, was ich anbete, da fällt es mir ganz leicht. Dinge zu lassen, die vielleicht ganz anders wären. Ich gebe mal so ein Beispiel aus langen Jahren. Ich erinnere mich dran, wie die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland war und dann gab es dieses legendäre Spiel, wo Sparwasser so ein komisches Tor in dem falschen Moment geschossen hat. DDR gegen BRD oder BRD gegen DDR. Ja. So, und das Spiel lief genauso zu der Zeit, wo eben auch die Bibelstunde in der Gemeinde lief. Ich gehe nicht. Und dann habe ich mich daran erinnert, wie mir meine Mutter mal gesagt hatte, wie ich in der Jungschar war, entweder du gehörst dazu oder du lässt es sein. Ich sagte, okay, ich gehe. Mit hängenden Ohren bin ich gegangen, weil ich hatte mich entschieden, ich will den Herrn anbeten mit meinem ganzen Sein. Ich will mit ihm unterwegs sein. Er soll meine Hände haben, mein ganzes Ich soll er haben. Und ich kann mich daran erinnern, ich habe in Moabit gewohnt, wie die Gebetsstunde, die Bibelstunde zu Ende war. Ich bin rein in die U-Bahn, komme aus der Turmstraße raus, da gab es so einen riesen Fernsehladen. Da lief gerade der Fernseher noch und da schoss Sparwasser gerade das Tor. Da denke ich, okay, war besser, dass ich in der Gebetsstunde war. Ja, Himmel und Hölle. Nee, das wäre jetzt vermessen. Versteht ihr? Es ist oft so, wir brauchen eine Entscheidung, wen bete ich an? Was machst du mit deiner Hand? Erhebst du sie zum Herrn, zum Segnen? Wie gehst du damit um? Es entscheidet, ob du Hölle oder Himmel erlebst. Das nächste, was Jesus dann sagt, er holt ja nochmal aus, und zwar nicht mit dem Ziel, dass die Hölle jetzt kommt, sondern dass ich in den Himmel komme. Und wenn dich dein Fuß verführt, so hau ihn ab. Es ist besser für dich, dass du lahm zum Leben eingehst, als dass du zwei Füße hast und wirst in die Hölle geworfen. Ich denke, naja, drastischer kannst du es ja eigentlich nicht ausdrücken, Herr Jesus. Jetzt versteht er, warum ich darüber nicht so gerne predigen wollte, nicht? Der Fuß steht dafür, wo gehst du hin? Ich glaube nicht, dass Jesus damit meint, dass du nicht mal in Hamburg über die Reeperbahn gehen darfst. Bringt nicht viel was, also kannst du lassen. Aber ich glaube zutiefst, dass es damit was zu tun hat, wo deine Füße primär hinwollen. Für uns Fromme gibt es diesen wunderbaren Bibelvers, wie lieblich sind die Füße derer, die gute Nachricht bringen. Heute Morgen haben wir uns noch unterhalten, oder du hast mir gesagt, es gibt so eine Zeitung von der Apotheke, ja? Vom Reformhaus, ist so ähnlich, nicht? Die wollen ja alle Leben verlängern, ja? Und da gibt es einen Artikel darüber, über Dankbarkeit. Über das, dass ich registriere, was alles da ist. Und dass das eine enorme Lebensqualität bringt, dass die das jetzt rausbringen, ist ja unheimlich ideal. Die Bibel hat das schon immer geschrieben. Sei dankbar in allen Dingen. Und dann ist die Frage, wo gehen deine Füße hin? Mehr zu den Chaosnachrichten oder mehr zur Dankbarkeit? Hier könnte man auch wieder ein Gesetz machen. Du darfst nicht ins Kino gehen. Das war in den 60er Jahren in frommen Gemeinden absolutes Ding. Du darfst nicht in die Disco gehen, hat meine Oma, wenn ich in die Disco gegangen bin, hat die auf der Treppe gestanden und hat gesagt, lieber Enkel, lieber Paul, das frommt nicht. Und dann habe ich Paulus zitiert, alles ist erlaubt. Und bin gegangen. Ja, für die war es ganz klar, man darf als Frau nicht ins Schwimmbad gehen, man darf kein Kino besuchen und erst recht nicht in die Disco. Das führt direkt in die Hölle. Ich glaube, wir müssen vielmehr danach fragen, welchen Weg geht Jesus? Gehe ich mit ihm oder gehe ich mit meinem eigenen dicken Kopf? Wo gehen deine Füße hin? Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn. Psalm 1. Wo sitzen wir? Es entscheidet Himmel oder Hölle. Merkt ihr die Ernsthaftigkeit dieser Botschaft? Und eigentlich müsste man, wenn wir uns nach Erweckung sehnen, auch sehr direkt über Hölle sprechen. Weil es ist ein Kennzeichen für Erweckung, dass Leute wieder zwischen Himmel und Hölle gefühlsmäßig auch Unterscheidung lernen. Es gibt noch einen weiteren Teil, nicht? Jesus lässt ja nichts aus, um mich zu warnen, um mich zu motivieren, dass ich in den Himmel komme. Und wenn dich dein Auge verführt, so wirf's von dir. Es ist besser für dich, dass du einäugig ins Reich Gottes eingehst, als dass du zwei Augen hast und wirst in die Hölle geworfen, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht verlöscht. Jetzt könnten wir auch wieder sagen, nicht so viel Fernsehen gucken. Wir könnten sagen, gib acht, welche Filme du guckst. Gib acht, was du auf dem Smartphone hast, wie viel Zeit du da verbringst. Wir könnten sofort wieder ein Gesetz aufbauen, aber das wird uns nichts helfen. Wir könnten vielleicht sogar das alte Lied singen, pass auf, kleines Auge, was du siehst. Ja, verstehst du? Und dann merkst du sofort diesen Druck. Aber ich denke, der Herr Jesus meint, gib acht, worauf du siehst. Gestern habe ich mir eine Dokumentation, ich glaube bei Phoenix lief das, über einen Star-Architekten aus Italien angesehen, der spirituelle Gebäude baut. Moschee, Kirche in Korea, Kirche dort, eine Synagoge in Haifa. Und dann machte der einen sehr interessanten Satz. Jedes Gebäude, was er hatte, hatte rechts und links keine Fenster. Ich fand das irgendwie ein bisschen blöde im Moment. War eine interessante Architektur, immer nur nach oben. Und dann wurde er gefragt, warum so? Das sagt er, wenn man in einen Raum kommt, das Erste, was passiert, dein Auge schaut da, wo Licht ist. Bin mal gespannt, den Test will ich mal machen, wenn ich irgendwo in andere Räume gucke, dass du automatisch erst aufs Licht schaust. Und er sagt, deswegen habe ich überall ganz oben Licht gemacht, damit man nach oben guckt, welche auf ihn sehen, die blicken, ja, die werden erquickt. Ja. Hier habe ich nochmal unser Kreuz, wenn die Sonne so drauf leuchtet, als Bild mit hineingenommen. Nicht? Die Frage ist für mich, wo schaue ich in der Regel zuerst hin? Die geht mit Krücke. Also wenn der Pulli anders gestreift wäre, würde sie schlanker aussehen. Ja, verstehst du? Man hat ja gesagt, deswegen sind die Frauen so dagegen, dass man über den Zebrastreifen, der ist so, ja, das kommt mir, wird mir, scheint mir immer dicker zu sein. Ja? Die müssten längs gestreift sein, dann würde man schlanker aussehen, wenn man über den Zebrastreifen geht. Versteht ihr? Ich schaue immer auf das, was wir alle nicht haben. Oder was ich meine, was vom Idealzustand weggeht. Und wenn ich mit Leuten über Gemeindemitglieder spreche, mir fallen in der Regel irgendwelche chaotischen Sachen über die Leute ein. Also, ich will jetzt gar keinen angucken, ja, weil jeder denkt, was denkt er jetzt über mich? Ha! Die Frage ist, wo schaue ich hin und was bestimmt wirklich mein Leben? Wir sind so durch negative Nachrichten geprägt, dass wir automatisch vom anderen erstmal was Negatives erwarten, bevor wir irgendwie woanders hingucken. Und das führt dazu, dass wir übereinander reden. Die Bibel sagt schon, wenn du zu dem anderen sagst, du Narr, dann bist du der Hölle schuldig. Ich will gar nicht sagen, was ich über den einen oder anderen schon mal hier in der Gemeinde gesagt habe. Ja, ich meine, an mir kann man Vergebung üben. Ist doch ganz, ganz klar. Versteht ihr? Das ist sowas von wichtig. Wo schaust du hin? Und nicht auf das, was alles richtig gemacht wird, sondern auf die Schönheit, die da ist. Auf die Schönheit, die Gott gibt. Ich habe die Geschichte ja von Pastor Wilhelm Busch erzählt, wie sein älterer Bruder zum ersten Mal seine Braut nach Hause bringen sollte. das hat Wilhelm Busch dann sehr sauber dokumentiert. Da hat die Mutter zu Hause die Familie zusammengerufen und hat gesagt, wenn er seine Braut zum ersten Mal vorbeibringt, dass wir sie kennenlernen könnten, seine Verlobte oder die er heiraten möchte, dann wollen wir uns entscheiden, nur das Gute an ihr zu sehen. Und nicht, ob sie Schuhgröße 48 hat oder nicht. Ja? Versteht ihr? Wir sind in Deutschland fehlerorientiert groß geworden. Das hat seinen Vorteil, dass wir bestimmte Dinge optimieren können. Aber wenn es darum geht, dass mein Blick woanders hingeht, wie ihn Gott eigentlich will, dann sagt uns die Bibel, dann ist besser, du gehst einäugig in die Ewigkeit als mit zweien. Versteht ihr, was Jesus hier sagt? Er sagt nicht, gib Acht, die Hölle ist schon für dich gebraten, sondern er sagt, hey, ich will dich im Himmel haben, dafür habe ich bezahlt, dafür bin ich gekommen. Vergeich das nicht wieder, indem du ganz komisch mit deinen Händen umgehst, mit deinen Füßen umgehst und dass du immer aufs Falsche guckst. Die Sorgen um die Dinge dieser Welt, so steht es geschrieben, ersticken die Frucht. Es ist sehr interessant, normalerweise schlafe ich wie ein Bär. Abends rein in die Falle und morgens, also muss schon Erdbeben kommen, dann bin ich wieder wach. Aber diese Nacht, so, ich glaube, war so kurz nach 5, werde ich wach. Meine Frau schläft neben mir, ich höre das. War nur eine kleine Tanne, die gefällt wurde. War kein Mammutbaum. Ich denke, schön, dass sie schläft, aber ich nicht. Ja. Ich drehe mich rum, drehe mich nochmal. Und dann ist interessant, was dann passiert. Plötzlich fangen deine Gedanken an zu wandern. Und dann liege ich nicht im... mein erster Gedanke ist, jetzt hättest du ja eigentlich mal Gelegenheit, Gott zu loben. Nicht? Käme ja immer gut für einen Pastor. Eine Gebetszeit, so 5 Uhr morgens war... Daniel-Gebet oder sowas hätte ich das ja nennen können, noch vor Sonnenaufgang, ja. Stattdessen schiebe ich den Gedanken beiseite und plötzlich kommt Sorge Nummer 1, Sorge Nummer 2, dann kommt die Predigt. Paul, nicht so viel über Hölle reden, das kommt wahrscheinlich ganz schlecht. Kannst du das nicht anders ausdrücken? Dann kommt das nochmal und ich liege eine Dreiviertelstunde da, bis ich so einen Hals gekriegt habe, sage ich, wenn ich jetzt noch länger hier bleibe, dann habe ich so viel Kopfkino, dann komme ich heute Morgen gar nicht hierher. Wo schaue ich hin mit meinen inneren Augen? Versteht ihr, das sagt der Herr Jesus. Wie viel Sorgen haben wir in der Nacht? Und euer Pastor hat es heute nicht geschafft, aufzustehen und sagen, dann bin ich halt mal eine Stunde im Gebet. Und jede Sorge, die kommt, die knall ich an die Wand und sage, Jesus, du bist größer. Stattdessen habe ich mit den Dingen ständig gedealt. Ist irgendwie bescheuert, wa? Könnt ihr noch, dann gebe ich den Rest eben. Das ist jetzt einfacher. Dann geht er weiter, denn jeder, der mit Feuer gesalzen Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. Das Salz ist gut. Als erstes, Salz ist ein Bundeszeichen zwischen Gott und seinem Volk. Gott hat einen Bund gemacht mit dir. Er ist für dich gestorben, du hast Ja gesagt. Das zweite, Salz ist dafür da, dass was konserviert wird. Haltbar gemacht wird. Dass wenn diese Schwierigkeiten kommen, wenn du den Marathonlauf antrittst und sagst, ich möchte gerne durchkommen, dass alles, was an Schwierigkeiten auf dich zukommt, mancherlei Anfechtung, dass du mit dem Salz, das Gott gibt, mit dem Bund, das überwinden kann und dass dann Geduld gewirkt wird, wie es im Jakobusbrief steht. Dass es sogar so weit geht, dass du die Krone des Lebens empfangen kannst. Jakobus 1, Vers 12. Und es hat einen weiteren Teil, mit Feuer gesalzen werden. Ich bin ja von Hause aus Metallurge. Hier habe ich so eine Stahlschmelze. Und es ist sehr interessant, dass mit bestimmten Salzen du die komischen Begleitelemente aus Metallen herauslösen kannst. Das wandert dann in die Schlacke, die wird abgezogen. Ich gehe jetzt mit euch nicht in die Metallurgie rein und erzähle euch, welche Salze genommen werden, aber die sind ganz wichtig. Mit Feuer gesalzen werden heißt, wenn du deine Augen richtig ausrichtest, deine Hände auf eine Anbetung richtest, deine Füße auf das Zeugnis der Güte Gottes richtest, dann wirst du durch Anfechtungen hindurchgehen und wirst ein Maß an Heiligkeit bekommen, wie sich Gott das vorstellt, dann ist der Himmel für dich bereitet. Ist es eine Ermutigung? Und Gott will das geben, Gott will das schenken, das ist so wichtig. Und dann hat natürlich das Feuer auch was mit dem Heiligen Geist zu tun. Und damit, dass wir dann ausgerüstet werden, damit wir Salz der Erde sind. Weil das endet dann damit, mit diesem Satz, wenn aber das Salz nicht mehr salzt, womit werdet ihr es würzen? Habt Salz bei euch und habt Frieden untereinander. Die Warnung vor der Hölle. Und während ich über diese Woche so über diesen Predigtext nachgedacht habe und dachte, ich will mich eigentlich davor drücken, habe ich gedacht, ich nehme die Hölle vielleicht gar nicht mehr richtig ernst. Die Hölle wird stark bevölkert sein. Vielleicht, weil ich geschwiegen habe. Weil ich humanistisch gebildet sage, na, so schlimm wird das mit der Hölle wohl nicht werden. Ich lasse vielleicht im Kindergarten nochmal dieses Himmel- und Hölle-Ding basteln. Und dann schauen wir rein, Himmel, Hölle, ach ja, Hölle ist nicht so schlimm, macht das andere nochmal auf. Ich glaube, wir kommen in eine Zeit, wo wir wieder diese heilige Ehrfurcht auch vor der Verdammnis haben müssen. Verloren gehen kann jeder von uns, aber ich denke, wir müssen wieder lernen, recht Buße zu tun, wo unsere Hände, wo unsere Anbetung in andere Richtung gegangen ist. Wir müssen vielleicht einige Sachen abschneiden, die lieb geworden sind. Wir müssen vielleicht ganz neu uns Mut schenken lassen durch den Heiligen Geist, dass unsere Füße wieder Wege gehen, die ihm Freude machen. Damit er Ehre bekommt und dass Menschen vor der Hölle bewahrt werden. Nehmen wir diese Worte von Himmel und Hölle noch ernst? Das wäre für mich die Frage, die ich am Ende der Predigt gerne stellen würde. Und wie ist es mit unseren Augen? Wo schauen wir hin? Schauen wir nach oben ins Licht, welche auf ihn sehen, die werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht schamrot werden, so steht es geschrieben im Psalm. Wo schaue ich hin? Als ich gestern das Feintuning machte, dachte ich, okay, ich muss ganz neu mein Leben wieder überdenken. Jesus sagt es ja nicht lapidar. Sagt Paul, gib Acht, was du tust, wo du hinguckst, wo du Anbetung hin investierst. Und damit meine ich nicht nur hier vorne das Singen. Wo ist mein Lebensfokus darauf ausgerichtet? Was ist mir wirklich das Wichtigste? Das bete ich an. Man sagt ja, wenn ein junger Mensch verliebt ist, der geht zu seiner Angebeteten. Da haben wir den Begriff. Der macht jede Torheit nur um. Der räumt sogar das Jugendzimmer auf. Der macht alles möglich. Ich möchte Jesus ganz neu anbeten durch mein ganzes Sein. Möchte nochmal eine Feinjustierung machen. Nicht, weil ich Angst vor der Hölle habe, sondern weil ich vor der Größe staune, dass er mich davor rettet. Das ist auch gute Nachricht, nicht? Und dass wir das nicht vergessen, dass er den Salzbund mit uns gemacht hat. Dass wir gesalzen werden, deswegen werden wir zum Mahl heute kommen. Wir werden wieder schmecken und sehen, wie freundlich er ist. Ganz neue Ermutigung bekommen, damit unsere Hände in der Anbetung, unsere Füße den richtigen Weg und unsere Augen die richtige Sichtweise bekommen. Ist das gut, oder? ihr seid alle so ruhig. Habe ich jetzt zu lange gequatscht wieder? Ihr habt nachher im Kirchencafé die ganzen Fragen nochmal durchzukauen. Die Hauskreise, ihr könnt genau studieren, wie die in der Hölle auszusehen hat. Mittelalterliche Bilder helfen da sehr. Ich möchte lieber sehen, wie es im Himmel aussieht. Aber es geht nur über Umkehr, zurückzukommen. Und deswegen erzählt Jesus das. Und sagt nochmal, in der Nacht, wo er verraten war, nahm er das Brot, brach es und sagt, das ist mein Leib gegeben für euch. Tut sowas zu meinem Gedächtnis. Ich mache einen Bund mit euch. Was für ein Ding. Er macht es für dich und für mich. Er kommt, damit ich Leben habe. Er nimmt den Kelch nach dem Mahl und segnet ihn und sagt, das ist mein Bund, den ich mit euch mache. Herr Jesus, so segne ich Brot und segne Kelch, dass es uns zur Kraft wird und zur Ermutigung, ganz neu darüber nachzudenken, was ich mit Hand, Fuß und Auge mache. Dass ich ganz neu mich salzen lasse, mich läutern lasse, dass dein Reich sichtbar wird durch mein Leben, durch mein Sein, durch mein Reden, durch mein Tun. Und ich bete das für uns, die wir zum Mahl kommen. Jesus, in deinem Namen segne ich diese Dinge, Herr. Amen.